This will be a tour about pain.
People can't walk around the world being happy all the time.
Herzlich willkommen zu Schon gesehen, dem Laber-Podcast mit Ahnung über nicht-deutsche Serien und Filme von und mit Anne Kessel
und Lisa van Brakel. Herzlich willkommen. Warum Laber-Podcast mit Ahnung? Weil wir beide ausgebildete Drehbuchautorinnen sind, die seit Jahren in der deutschen Branche arbeiten. Und warum nicht deutsche Serien und Filme? Because we don't shit where we eat.
Right.
Right. Willkommen, willkommen. Wie immer vorweg, wir sind kein spoilerfreier Podcast, falls ihr noch nicht reingehört habt und das ist eure erste Folge. Das heißt, ihr solltet den Film am besten gesehen haben.
Ja.
So, für Spoiler übernehmen wir keine Verantwortung.
Nein.
Genau. Und diesmal haben wir einen Film dabei.
Ja.
Welchen Film haben wir denn, Anne?
Der Film heißt Real Pain. Er heißt zum Originaltitel und er heißt auch so, haha, in der deutschen Übersetzung. Er heißt einfach A Real Pain.
Okay. Gut, ich habe gar nicht darauf geachtet, wie er denn im Deutschen heißt.
A Real Pain.
Ja, wie hätte man das übersetzt? Ein großer Schmerz? Ein wahrer Schmerz? Ein echter Schmerz?
Gut, dass du es ansprichst, weil dir erzähle ich nichts Neues, aber ich muss dieses Wissen mal kurz hier teilen und droppen. A Real Pain hat ja im Englischen durchaus eine zweifache Bedeutung. Also die wörtliche Übersetzung, die du gerade geliefert hast, ne? Ein echter Schmerz, a real pain, ein echter Schmerz.
Ja.
Im übertragenen Sinne, im Englischen, bedeutet real pain aber auch einen Zustand oder einen Menschen, der extremst anstrengend ist.
Ah, ja, stimmt.
Also das
ja.
Könnte man dann auch übersetzen mit, er ist eine echte Nervensäge, er nervt total. Und das ist natürlich in diesem Film, sag ich mal, gut getroffen. Also diese zweifache Bedeutung des Titels. Nee, ich nehme es zurück. Eigentlich für mein Empfinden gibt es nicht die zweifache Bedeutung dieses Films, den der Titel widerspiegelt. Ich finde nur die Nervensäge ganz gut getroffen. Den echten, wahren, richtigen Schmerz habe ich leider nicht gefühlt. So, und jetzt nehme ich direkt vorweg deine Frage, die du eigentlich immer an dieser
ja,
Stelle stellst.
Wie hat es dir denn gefallen?
Ja, nicht so gut.
Noch nicht? Das war jetzt ja groß überraschend. Okay, wow, okay. Also erstmal danke dafür, da habe ich überhaupt nicht im geringsten dran gedacht, an die zweite Bedeutung. Finde ich gut. Ja. Ja, also ich weiß nicht, inwiefern der Anspruch an den, meine Erwartungshaltung an den Film ist der, der Film soll es schaffen, mir diesen tatsächlichen, unermesslichen, und eigentlich ist das Adjektiv da schon das, was ich aussagen möchte, Schmerz des Holocausts zu transportieren. Also ich glaube nicht, dass das die Erwartungshaltung jedenfalls war das nicht meine Erwartungshaltung an den Film. Ich fand es insofern eigentlich spannend, dass der Film im Grunde auch zeigt, wie die Figuren damit ringen, dass sie diesen Schmerz einerseits fühlen und dann aber nicht wissen, ob sie ihn genug fühlen. Und dann sagt die eine, ich fühle mich jetzt eher betäubt, wenn sie von der Tour von Majdanek zurückkommen, dem Konzentrationslager.
Mhm.
Und der andere sagt, ich fühle mich shaken, glaube ich, ne, sagt er. Also, also aber besser als nicht zu fühlen. Also was hat mir schon gut gefallen, dass der Film im Grunde das thematisiert, auch dieses Gefühl von, was ich fühlen sollte, also wie sehr ich die Tragweite fühlen sollte, dieses furchtbaren Geschehens. Weißt du? Also ich finde es besser und realistischer, dass der Film selber sagt, naja, also das kann der Film nicht leisten, wie begreift man das Ausmaß dieses Schmerzes?
Ja, aber okay, wir sind beide Drehbuchautorinnen.
Ja.
Wenn wir sagen, komm, wir schreiben mal einen Film, der vom Holocaust handelt oder von den Nachfahren von Menschen, die den Holocaust entweder überlebt oder leider nicht überlebt haben,
ja,
also dann muss doch der Anspruch sein, zumindest zu versuchen, diesen unermesslichen Schmerz darstellen zu wollen. Also ich finde es fast schon blasphemisch zu sagen, lass uns einen Holocaust-Film machen, weil wir versuchen gar nicht erst, diesen unermesslichen Schmerz darzustellen. Also warum macht man es denn dann? Das ist das Kernthema.
Also nee, das, also so meine ich nicht, dass der Film das angegangen ist. Er hat im Grunde nur schon hineingenommen mit, wir versuchen das. Es kann aber uns auch nicht gelingen. Ne? Also ich glaube, das ist, glaube ich, mit drin. Ich weiß nicht, wie es dir ging mit den Aufnahmen dann in Majdanek. Weil da habe ich schon, ich habe richtig gemerkt, dass als sie drauf zuliefen auf das Gelände, dass ich gedacht habe, oh, das wird jetzt, also mal sehen, wie Jesse Eisenberg, ne, Regie und Buch, das jetzt gelöst hat, mit seiner Kameraperson das gelöst hat. Wie fängst du das Konzentrationslager ein? Welche Mittel stilistisch nimmst du, dass das auch unabdingbar ist? Und das meine ich auch, der Film weicht da nicht aus. Also er hat sich ja nicht dazu entschlossen. Ich habe kurz gedacht, weil es eine Einstellung gibt von hinten, wie die alle aufs Gelände laufen. Also sie kommen an dem, glaube ich, Wachturm vorbeilaufen durch dieses Haupttor. Also so kommt es zumindest mir vor, wie das war, das Haupttor, laufen rein und die Kamera bleibt so stehen und die laufen von einem weg. Und ich dachte, boah, es wäre jetzt richtig krass, wenn der nächste Cut ist, wie alle wieder zurücklaufen und er lässt einfach aus. Ja. Die kommen entgegen, shaken, weinen und er lässt das einfach aus. Das habe ich, da war, also ob das jetzt besser wäre oder was ich wirkungsvoll, das weiß ich nicht. Aber das habe ich kurz gedacht, macht er das jetzt? Also ist das jetzt die Wahl? Oder auch, wie wäre das denn? Es gibt auch die Frage von, macht man Fotos, wenn man in ein Konzentrationslager geht, um sich eben anzuschauen, also den tatsächlichen Ort anzuschauen. Macht man das nicht? Ich hätte mir das auch vorstellen können in dem Moment, dass es auslässt.
Ja.
Einfach, um nicht die Bilder zu zeigen. Aber dann glaube ich, wenn du einen Film machst, also da eine Auslassung zu setzen, ist vielleicht dann auch nicht der wirkungsvollste Weg. Im Sinne dessen, dass du Bilder sprechen lässt in einem Film.
Ja, weiß ich nicht. Also wär eine mutige Entscheidung gewesen, finde ich. Und, also, ist jetzt total hypothetisch, ne? Wir spekulieren jetzt hier. Vielleicht hätten wir uns beide auch wahnsinnig darüber aufgeregt, dass man sagt, der erzählt das Konzentrationslager, den Besuch des KZs als Ellipse. Wie kann man das denn machen? Ja. Auf der anderen Seite denke ich gerade irgendwie, also, der Besuch eines Konzentrationslagers in einem Film ist ja der emotionale Höhepunkt, behaupte ich mal. Also, da siehst du ja auch dann hinterher, was macht das mit den Figuren?
Ja.
Was macht das mit dem Publikum? Und nur die Wirkung zu zeigen, also quasi nur, wie die aus dem Moment des Emotionsempfindens rauskommen, kann ja auch Rückschlüsse darauf zulassen, im berühmten Kopfkino, was die da gerade wohl gesehen haben müssen. Aber ist jetzt total hypothetisch, weil so ist es ja nicht. Also wir sehen ja in dem Film den Besuch des Konzentrationslagers. Ganz kurz mal eingeordnet, ganz kurz. Ihr habt natürlich alle diesen Film gesehen, aber worum geht's eigentlich in Real Pain? Jesse Eisenberg und Kieran Culkin spielen zwei Cousins.
Ja.
David und Benjamin Benji Kaplan. Und das sind zwei Jungs aus den USA. Das sind zwei Amis. Und ihre Großmutter hat den Holocaust überlebt. Und die ist vor kurzem verstorben. Und gerade Benji hatte eine sehr emotionale Beziehung zu seiner Großmutter. Und sie haben gesagt, wir reisen jetzt nach Polen. Wir machen eine Holocaust-Tour. Ich glaube, so heißen diese Touren wirklich. Also ne, geführte Touren. Wir machen so eine Tour. Und dann am letzten Tag gucken wir uns auch mal das Wohnhaus, ich weiß nicht, ob es das Geburtshaus war, aber das Wohnhaus unserer Oma in Polen an. Sie besuchen dieses KZ und eigentlich hatte ich mir das aufgespart, aber du hast mich eben gefragt, wie mir das gefallen hat, in Anführungszeichen. Ja. Darum gehe ich jetzt darauf ein. Ich antworte jetzt auf deine Frage. Eigentlich hatte ich mir das als einzigen Pluspunkt auf meine Liste geschrieben. Ich hätte das gerne am Schluss gesagt, ne, um irgendwie zu sagen, ich habe auch noch was Schönes über diesen Film zu sagen. Nein, hau ich jetzt raus. Der Besuch des KZs, wie er filmisch dargestellt war, war das einzige oder ein einer der wenigen Punkte, die mir richtig gut gefallen haben in dem Film. Mhm,
ja.
Weil es nicht mit Dialog zugeballert ja. ist. Also es gibt in dem Sinne gar keinen Dialog, sondern der Reiseführer, es gibt einen Reiseführer, der diese Gruppe irgendwie mit ganz vielen Infos betreut. Und der, um es einordnen zu können, sagt halt immer nur, das ist die Gaskammer. Mhm. Hier sind die Öfen. Also das, der erklärt ganz kurz einen Satz und dann sprechen aber die Bilder. Und das fand ich richtig gut. Das fand ich richtig, richtig gut.
Ja.
Also kluge Entscheidung, gut gemacht.
Ja, ja, finde ich auch total. Fand ich auch gute Entscheidung, Einstellungen sehr nahbar gewählt oder gut gewählt. Also zum Beispiel, wenn es um die Öfen, glaube ich, die Verbrennungsöfen geht, dann sieht man die einmal, wenn eben James sagt, der Reiseführer sagt, das sind die Öfen. Und dann ist die Kamera im Ofen und man sieht, wie alle aus der Tour dran vorbeigehen und gucken in den Ofen hinein, also in die Kamera. Nicht ganz direkt, aber quasi das Gefühl von, sie gucken allen fast an. Das fand ich auch sehr stark gewählt, weil eben die Reaktion dieser Menschen im Vordergrund stand. Auf das, was sie sehen. Das ist nicht nur, weil wir gucken jetzt auch auf das, auf den Ort, sondern wir sehen, was das mit den Menschen macht. Jüdischer Herkunft. Teilweise eben auch Nachkommen von Holocaust-Überlebenden. Ja, das fand ich auch sehr stark. Und was mich richtig mitgenommen, weil ich es nicht, vielleicht weil das alles eigentlich ja eher in Grau ist, Grau in Grau, aber das Blau des Zyklon Bs,
ja,
das an den Wänden, ja. das hat sich richtig eingefräst ins, als Bild.
Ja.
Ja, also das fand ich auch sehr gut umgesetzt. Auch ganz kurz, ich glaube, Dave dick dann Benji einmal die Hand nur auf die Schulter und er schluchzt nur einmal so auf, atmet so auf und es zeigt die Emotionen und dann auch ohne Ton nochmal im Bus auf der Rückfahrt zeigen, wie das alles noch in ihnen arbeitet, dass Benji völlig geschüttelt wird von Tränen und andere offensichtlich nicht mehr können, ne? Also, ja. Ja, das fand ich auch sehr gut. Und strukturell, weil du sagst, es ist sozusagen der Höhepunkt dieser Reise, das ist ja auch, also, um auf die Dramaturgie vielleicht umzuschwenken an der Stelle, das schon als Höhepunkt der Reise gesetzt wird, aber es ist auch das Ende hin zum zweiten Ende des zweiten Aktes, weil der letzte Akt sind ja dann die beiden alleine auf dem Weg zum Haus ihrer Großmutter und das auf der für die Figuren ist die Reise ist der Höhepunkt das, ne?
Ja.
Im Sinne der Reise an sich ist das der Höhepunkt dieser Tour, die sie über mehrere Tage machen. Ja. Also jetzt rein von der Geschichte her gewählt, ist es, glaube ich, auch klug, dass die beiden, also also einfach von der Struktur her, genau, so. Und dass die Teilung danach stattfindet. Und man muss ja auch sagen, es wird, also Trennung danach stattfindet von der Gruppe nach der Holocaust, nach der Konzentrationslager-Tour. Es ist ja vorher schon sehr viel Humor noch, ne? Und also durch Benji vor allem. Und es wird irgendwie Witze gemacht und es gibt Jokes, das ist ja auch ein sehr spannend austariert zwischen der Schwere des Themas und dann der Humor, der vor allem halt über die Figur Benji kommt. Aber bevor sie Majdanek besuchen, ist da halt ein Bruch, ne? Und die Spannung zwischen den beiden Cousins ist das Spannung, da ist Streit, da ist Konflikt und das halt vorher zu setzen, muss auch, glaube ich, passieren, weil du kannst nicht mit der noch humorbesetzten Tonalität dann könntest du diesen Besuch nicht machen, diese Besichtigung, ja.
Ja, das stimmt.
Ja. Also das muss man schon sehr genau austarieren. Das fand ich da schon gelungen. Ja, aber dennoch, also gefallen als Gesamtwerk hat es der Film also nicht. Und kannst du sagen, warum?
Also, ich kann mir wieder zugute halten, dass ich wirklich wohlwollend daran gegangen bin. Ich hatte ihn vorher nicht gesehen, ich glaube, du auch nicht. Ne? Nee, wir haben ihn beide zum ersten Mal gesehen. Ich bin wohlwollend daran gegangen und ich meine, der Titel ist A Real Pain. Ich war vorbereitet. Ja. Ich war vorbereitet. Ich hatte eine Taschentuch-Zupfbox in Griffweite. Mhm. Habe ich aber nicht gebraucht. Obwohl ich lasse mich gerne auch in Emotionen reinfallen. Und ich war ganz sicher, ey, das ist ein Film über den Holocaust. Und ich war so sicher, dass ich vor lauter Tränen meine eigenen Notizen nicht mehr werde lesen können, während ich diesen Film gucke. Nichts ist passiert, gar nichts. Also ich muss dem Film den Vorwurf machen und vielleicht kriegen wir raus, warum das so ist. Aber dieser Film hat mich überhaupt nicht berührt, emotional. Überhaupt nicht.
Ja.
Und das finde ich auf eine negative Art beeindruckend, weil es war alles bereitet. Es ist ein Thema. Wer mich kennt, weiß das, dass ich schnell gerührt bin, dass ich nah am Wasser gebaut bin. Also man muss dazu sagen, Kieran Culkin hat den Oscar dieses Jahr, 2025, gewonnen als bester Nebendarsteller für seine Performance in Real Pain.
Ja.
Und ich kann das anerkennen. Aber lass uns doch mal bitte über diese beiden Figuren sprechen. Also über dieses Cousin-Paar, ja. Benji und Dave. Na klar ist das ein Odd-Couple. Odd-Couple, da hat sich Jesse Eisenberg, der hat da das Rad auch nicht neu erfunden. Mhm. Odd-Couple ist total beliebt. Also wie der Name schon sagt, ein merkwürdiges Paar. Also zwei Figuren, die wahnsinnig gegensätzlich sind. Und die kann man dramaturgisch gesehen sehr gut, ich sag mal, benutzen, um an zwei sehr unterschiedlichen Figuren zu zeigen, wie die auf ein und dasselbe beispielsweise Ereignis reagieren. Ne? Du hast auf der einen Seite den Spießer und auf der anderen Seite den Playboy, nur so als Beispiel.
Ja.
Und das generiert natürlich irgendwie Komik, vor allem wenn die sich gegenseitig versuchen, aus ihrer Comfortzone heraus zu manövrieren und so weiter. Und wir haben Dave, gespielt von Jesse Eisenberg, der ist ja neurotisch und auch ein bisschen verspießt. Und dann haben wir Benji, der ja gerne kifft und auch so ein bisschen, also mit Depressionen zu kämpfen hat oder mit so einer, ich sag mal vorsichtig, Borderline-Persönlichkeit, Stimmungsschwankungen. So, und diese beiden Cousins sind sehr unterschiedlich und erleben halt dasselbe auf dieser Reise. Aber es ist, also Real Pain, Benji ist a real pain, ne? Also mich hat der hart genervt. Mhm. Klar, der hat auch komische Momente und lustige Momente und natürlich ist es auch eine Comic Relief Figur. Ich konnte an diese Figuren gar nicht richtig andocken und ne, dann wird auch noch erzählt, dass Benji ja der leidet so, dass seine Großmutter, das war sein Lebensmensch, sein Lieblingsmensch, dass die tot ist und so.
Ja.
Und dann gibt es, da müssen wir bitte auch drüber sprechen, es gibt diese eine Szene, wo diese ganze Reisegruppe, ich glaube, in so einem Restaurantabend sitzt.
Mhm. Ja, habe ich auch aufgeschrieben, ja.
So. Mhm. Und Benji gibt da mal wieder den Clown und rülpst laut und wirft Besteck durch die Gegend, steht dann auf, geht auf die Toilette. Also im Grunde benimmt er sich wie ein Sechsjähriger.
Ja.
Und dann erzählt Dave, während Benji auf der Toilette ist, gibt so einen ganz langen, ja im Grunde ist es ein Monolog, ich glaube er weint auch und ne, sagt, dass er gar nicht versteht, wie sein Cousin, dass ihn das so mitnimmt, dass der vor 6 Monaten einen Selbstmordversuch unternommen hat. Und ich sitze da und gucke diesen Film und denke mir, what? Also ich finde es, ich persönlich fand es mega unglaubwürdig. Ich glaube keine Sekunde, dass man das in dieser Situation in einem Restaurant mit einer Reisegruppe völlig Fremder, während der Cousin gerade mal kurz auf die Toilette geht, dass man das so nebenbei so droppt. So, ich glaube das keine Sekunde. Und diese Szene fand ich ganz, ganz schlimm. Mhm. Ich finde auch dieses Odd Couple, ganz ehrlich, was ist denn da neu dran? Also was, wo sagt man, oh, das habe ich aber noch nie gesehen. Also das ist so Schablone, es ist so schwarz-weiß, es hat mich alles, weiß ich, das hat mich so genervt. Also ich merke das ja jetzt, ich werd ja richtig wütend. Ja. So, es tut mir auch leid, dass das jetzt an dir auslasse, du hast es überhaupt nicht verdient.
So.
Aber ich war wirklich drauf eingestellt, ich war wirklich willens, diesen Film gut finden zu wollen und kann es leider nicht. So, jetzt habe ich aber genug geredet. Wie geht's dir denn? Findest du, dass das ein guter Film ist?
Ich finde, es gibt einige Dinge, die sind sehr gut gemacht, aber es hapert halt am Handwerk. Also genau wie du sagst, Oddkappe, ja, kluge Wahl, aber dann nicht originell genug. Dann habe ich mich nach 20 Minuten gefragt, und was ist jetzt das Problem? Mhm. Also es gibt einfach kein Problem, es wird nicht benannt. Das ist, okay, die beiden haben irgendwie einen Konflikt mit sich untereinander. And that's it.
Ja, aber sie verändern sich ja auch nicht, ne? Also es gibt ja keine Entwicklung. Die sind ja am Schluss des Films, behaupte ich jetzt mal, dieselben, die sie zu Beginn des Films waren. Oder habe ich was verpasst?
Das ist eine gute Frage, die würde ich kurz parken wollen, okay, und dann zum Ende kommen, genau mit der Frage nämlich. Aber erstmal vom Anfang an, also von Anfang eben, es gibt kein Problem, außer dass die miteinander irgendwie Zoff haben und man weiß nicht warum. Und die Spannung ist eigentlich nur, was genau ist Benjis Problem? Das ist ungefähr das Einzige, was gesetzt wird. Man bleibt, glaube ich, dran, weil, gut, kann sein, dass man nur genervt ist von der Benji-Figur oder man findet die, man hat eben noch einen Softspot für sie und sieht halt den ganzen Schmerz dahinter und dass er ja gar nicht so sein will, was ja auch ein bisschen Kieran Culkins
Rollenprofil ist.
Rollenprofil, danke, genau, das ist das richtige Wort. Rollenprofil ist, ne, so wie bei Succession ja auch. Jemand, der eigentlich ganz anders ist, das hinter einer Maske versteckt und dann leidet. So. Oder eben ein Problem hat und das damit nicht klarkommt und das auch nicht äußern kann, richtig. Das heißt, das Einzige, weshalb ich dran geblieben bin, ist, weil ich wissen wollte, was ist bei ihm vorgefallen, was genau sind seine Probleme. Dave hingegen ist eine Figur, die mich halt, also die hat mich mehr aufgeregt im Sinne von, die interessiert mich überhaupt gar nicht. Mhm. Also das tut mir zwar leid für ihn, dass er offensichtlich gerne so wäre wie Benji und eben nicht charismatisch ist und ihm die Leute nicht zufliegen, aber das ist keine Figur, mit der ich mitgehe. Also so ich finde die unterentwickelt. So. Mhm. Also Benji als Figur nicht, aber Jesse Eisenbergs Figur Dave unterentwickelt. Und das ist so das Gefühl von, man hätte noch mehr machen müssen. Man hätte, die Richtungen sind gut, Odd Couple ist gut, natürlich ist die Prämisse gut, aber du hättest überall noch mal drehen müssen, an allen Schrauben. Mhm. Wie sehr die im im Zwist miteinander sind. Dass das viel mehr Probleme hervorrufen muss. Ne? Ich habe dann gedacht, ich habe es mir aufgeschrieben, bei Minute 35, als sie im Zug die Station, die Haltestelle verpassen hat, dachte ich so, und jetzt kommt der Turn, bisschen spät bei Minute 35, das müsste Plotpoint 1 sein, der müsste früher sitzen bei 90 Minuten nur Länge des Films. Ich dachte, die werden jetzt irgendwo rausgeschmissen, haben kein Geld, kein gar nichts und kommen jetzt in diese Experience, die später, es ist so widersprüchlich, ne? Also die Idee war im Grunde auch da. Jesse Eisenberg hatte die Idee von, das ist alles so eine Draufshow. Man kommt gar nicht richtig an. Da war ich dann auch dabei. Das waren Momente, die mochte ich. Ne? Wenn Benji sagt, James, hör mal auf mit den Zahlen. Das sind verdammt nochmal Menschen gewesen. Ne? Ich komme gar nicht ran. Ich kann das nicht fühlen. Wir kommen hier rein. Wir gucken nur drauf. Wir haben keine Interaktion mit polnischen Menschen. Das ist alles so. Und das ist genau der Midpoint. Ich dachte, und jetzt kommt ein Twist. Und der Film entlarvt sich sozusagen selber. Ja, ich habe bisher auch nur eine Draufshow gemacht. So, und jetzt gucken wir mal. Das heißt, es war eine Awareness da, dass das Problem ist, wie geht man so eine Reise an? Man kann halt außen vor bleiben, wenn man will. Der Film ist sich dessen bewusst, deswegen lässt er die eine Figur sagen, lass uns mal näher rangehen an alle und wir gehen näher ran. Ist dann ja auch nicht richtig passiert, erstens, nach Midpoint, würde ich jetzt behaupten. Wir sind trotzdem hier alle noch die Touris und haben jetzt nicht plötzlich angefangen, mit Menschen zu reden, so. Und ich habe gedacht, dass der Film das schon eben bei Minute 35 jetzt macht. Also die sind hier, werden jetzt einfach rausgeschmissen und haben kein Telefon und nix und kein Geld mehr an sich. Und jetzt müssen sie mit polnischen Menschen in Interaktion treten. Wen treffen die denn da? Treffen die da Leute, die zurückgekommen sind nach 45? Also Geflohene, die dann dem Holocaust den entweder überlebt haben oder geflohen sind rechtzeitig und zurückgekehrt sind, treffen sie dann also jemanden und sagen, guck, wenn unsere Oma zurückgekommen wäre, würden wir jetzt wahrscheinlich nicht existieren, weil wen immer sie, vielleicht hat sie ihren Ehemann eben in den USA getroffen, aber das wäre dann so ein Gedankengang gewesen vielleicht. Oder, und dann wohnt jetzt aber nebenan jemand mit deutschen Wurzeln, weil da ist dann ein paar Nazis sind geblieben und das ist jetzt der Nachfahre vom Nazi, die wohnen jetzt Tür an Tür, was ist damit? Jetzt so off the top of my head so. Ne? Aber das habe ich gedacht, da geht's jetzt hin in dem Moment. Das hat mein Hirn dann sofort so angeschmissen. So, ah, was kommt jetzt? Ah, weg von dieser ganzen Tour, weg von dieser Draufschau. Jetzt gehen die rein, die haben nichts mehr. Die sind darauf angewiesen, dass Menschen sie aufnehmen. Und durch diese Interaktion erleben sie dann jetzt wirklich mehr die Geschichte sozusagen.
Hätte ich cool gefunden.
Und kommen wirklich ran.
Hätte ich cool gefunden.
So, ja, genau. So, und das Krasse ist ja, der Film hat ja dann, also Jesse Eisenberg war das ja schon bewusst, alles, was ich gerade erzählt habe. Weil sonst hätte seine Figur zu Midpoint Benji das ja nicht ausgesprochen. Aber er hat es dann halt nicht umgesetzt. Also es ist ja nicht passiert von der Story her. Und das meine ich mit, ja, ja, also hier war die gute Idee und da war die gute Idee. Und dann war es auch eine gute Idee, also dieses, diesen Ausbruch, den Benji hat im Zug zum Thema erste Klasse. Und wir sind ja auch in einem Zug, ne? Und diese, also ist euch klar, was das bedeutet? Vielleicht total glaubwürdig, super. Figur kriegt eine emotionale Reaktion, setzt sich deswegen unglaublich, trennt sich von der Gruppe, ich folge es total richtig gut, die verpassen den Ausstieg, weil Benji halt Benji ist und jetzt rein, jetzt hier einen neuen Weg. Mhm. Ja. Und das dann verpasst. Und das meine ich mit, es gab halt gute Elemente und dann hat aber immer noch so ein Dreh gefehlt. Und das deswegen ist es halt für mich am Ende dann kein wirklich guter Film. Nein. Ist ein bisschen so, das ist schon eine extrem gute. Also es hätte einfach noch ein, zwei Fassungen gebraucht, um das selber aus sich rauszukriegen, glaube ich, ne, beim Schreiben. Ich würde so sagen, also es fühlt sich ein bisschen an, wie da war immer noch eine Mauer zwischen, immer noch eine Mauer zwischen Jesse Eisenberg und dem wirklichen Thema dieses Films. Der ist auch, also was er selber reinschreibt mit, ich komme nicht ran, das ist das Gefühl, das ich beim Film hatte. Der Film kommt auch nicht richtig an Emotionen ran. Und es kann total sein, dass ihm das bewusst ist, aber er konnte es halt nicht anders. Aber das ist ganz oft so beim Schreiben, dass man als Drehbuchautorin sich selber sozusagen, also man möchte das ja auch nicht fühlen. Also ich sag mal so, wenn ich mich hinsetze und ich schreibe ein Buch, schreibe ein Drehbuch mit dem Thema und das heißt A Real Pain, da muss ich mich selber, also muss ich gucken, wie ich es schaffe, dass ich mich selber sozusagen nicht verwehre, dass, also die Mauern runternehme, dass ich das nicht fühlen will.
Ja.
Weißt du?
Ja, und da sagst du was ganz Kluges und Richtiges. Wir verbringen so viel Zeit, so viel Lebenszeit mit gewissen Themen und fuchsen uns da so rein. Also ich rede jetzt von Recherche, aber auch dieser Schreibprozess. Also wir verbringen so viel Zeit und so viel Emotionen mit Figuren, mit Themen, dass man gut beraten ist, wenn man ein neues Projekt startet, sich vorher kurz mal zu überlegen, habe ich Lust und habe ich die Kraft, mich beispielsweise die nächsten anderthalb Jahre mit dem Holocaust zu beschäftigen oder mit Krebs oder mit Pädophilie oder mit irgendeinem anderen Thema, wo man einfach weiß, da, das wird kein Spaziergang, sich da durchzupflügen, durchzukämpfen, reinzukämpfen und auch wieder rauszukämpfen. Ja. Also das ist emotional extreme Arbeit. Das kann furchtbar anstrengend sein. Oder ob man sagt, nee, ich schreibe eine Liebesgeschichte, die spielt in Cornwall. Da habe ich einfach eine gute Zeit beim Schreiben.
Ja.
Fair
ja.
enough. Wirklich. Ja. Also gar keine Verurteilung.
Völlig nachvollziehbar, ja.
Ganz kurz aus dem Nähkästchen geplaudert, ich gehe gar nicht ins Detail, aber ich habe auch mal sehr lange an einem Projekt gearbeitet, da ging es um Piraten in der Karibik. Das war bisher meine schönste Schreiberfahrung, weil ich bin morgens aufgestanden und dachte, geil, ich bin ja gleich den ganzen Tag, ich sitze zwar körperlich am Schreibtisch, aber ich bin ja gedanklich.
Ja.
Bin ich wochenlang jeden Tag für Stunden in der Karibik.
Ja.
Das war sensationell. Das war einfach, es hat Freude gemacht. So, und wenn man halt sagt, nee, das nächste halbe Jahr bin ich gedanklich jeden Tag stundenlang im KZ, klingt jetzt flapsig, ist aber überhaupt nicht flapsig, kann unfassbar oder kann nicht nur unfassbar anstrengend sein, das ist unfassbar anstrengend.
Ja, das finde ich super.
Ja.
Ja, also danke dafür.
Dem Kollegen kann man ja jetzt sagen, dem Kollegen Eisenberg. Ich meine das jetzt, ich versuche das völlig neidfrei zu sagen, aber ich bin total bei dir, wenn man so das Gefühl hat, da hätte es noch zwei, drei Fassungen, ein paar Umrundungen mehr gebraucht, aber nichtsdestotrotz für eine Oscar-Nominierung fürs beste Originaldrehbuch hat's ja dann doch gereicht.
Oh, really? Das habe ich, glaube ich, nicht nachschauen wollen. Ja, also volles Verständnis dafür, wenn man sich, wenn man das auch, also vielleicht auch möchte, aber es dann eben doch nicht schafft, sich da emotional ganz rein zu begeben, ne? Und dass man diese Distanz dann auch spürt im Buch. Zumal, wenn ich es schreibe, dann spiele ich es, führe Regie und bin natürlich dann auch noch in der kompletten Postproduktion involviert. Also jetzt mal so ausgedrückt, als Drehbuchautorin, das können locker anderthalb, zwei, gern auch mal 8 Jahre sein, nicht am Stück, aber immer wieder. Also man muss sich das wirklich, wirklich vorher überlegen. Wenn man es dann auch noch dreht und spielt und alles, also es ist verständlich, wenn man das nicht alles fühlen möchte und kann. Vielleicht war das dann auch so eine Art Lösung, das dann eben zu thematisieren, ne? So show the whole. Vielleicht hat er irgendwann gemerkt, das ist halt, ich mache das jetzt mein, quasi unbewusst vielleicht auch, aber mein Problem beim Schreiben mache ich jetzt zum Problem meiner Figuren. Und dann lasse ich ihn das eben frustriert aussprechen. Wir kommen hier gar nicht ran. Das ist alles irgendwie nur Zahlen. Ich weiß es jetzt nicht. Kann jetzt auch sein, reine Spekulation. Jesse Eisenberg hat genauso eine Tour gemacht und war die ganze Zeit damit beschäftigt zu sagen, ich denke die ganze Zeit, ich müsste mehr fühlen, ich müsste da näher rankommen. Ich schaffe es einfach nicht. Und die Wahrheit ist, ich bin am Ende nach Hause gekommen und jetzt können wir gerne zum Ende kommen. Und bin derselbe. Es ist einfach nix. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt was für mich verändert hat. Und das ist auch meine Frage, wie siehst du das Ende im Sinne von Entwicklung einer Figur?
Also zum Ende habe ich gleich auch noch was ich unbedingt mit dir besprechen will. Mhm. Aber jetzt gehe ich erstmal auf deine Frage ein. Wie sehe ich das Ende in Bezug auf eine potenzielle Figurenentwicklung?
Ja.
Ich sehe da keine Entwicklung. Also das habe ich ja eben schon mal gesagt. Für mich sind die Figuren am Ende des Films dieselben, die sie zu Beginn waren. Also höchstens minimal, aber also nee, ehrlich gesagt sehe ich da keine Entwicklung. Siehst du da eine Entwicklung? Siehst du eine Entwicklung, die ich nicht sehe?
Also erstmal ist das ja eine Kreiserzählung. Also in dem Sinne, dass die Figur an einem Ort startet, eine Reise macht und an denselben Ort zurückkehrt. Und der Ort ist noch derselbe, aber die Figur ist dann meistens eine andere. Odysseus ist der Ausdruck dessen. Er kommt am Ende wieder zu Hause an, ist aber nicht mehr derselbe. Und das ist hier ja auch so. Es ist ja sogar so krass, dass der Titel, also wirklich die erste Szene ist am Flughafen. Da sitzen viele Menschen und man sieht Benji, also Kieran Culkins Figur, und neben seinem Gesicht wird der Titel eingeblendet, A Real Pain. Und am Ende sitzt er wieder, das ist das letzte Bild, wieder am selben Flughafen zwischen den Leuten, hat keinen Ort, an den er gerade gehört, und neben ihm wird wieder eingeblendet, A Real Pain, und dann kommt der Abspann. Das heißt, es ist wirklich extrem klar gezeigt, das ist eine Kreiserzählung. Und ich glaube, es ist beabsichtigt, dass die Frage ist, ja, und jetzt? Hat das jetzt irgendwas verändert? Und da habe ich mich gefragt, ist das eine harte Wahrheit, dass du sogar so eine Reise machen kannst und es ändert dich nicht? Weißt du, also wäre es zu kitschig im Sinne von, er macht diese große Reise nach Polen und sieht das Konzentrationslager und das Haus seiner Oma und der kommt zurück und he's a different person. So, ne? Das hat ihn jetzt total verändert. Aber ist das wirklich so? Also ist es vielleicht eine Ehrlichkeit oder eine Wahrheit, dass es auch sein kann, dass das nicht dich völlig verändert? Selbst wenn du solche Orte der Vergangenheit aufsuchst.
Spannende Frage.
Also das war meine eine Frage. Und dann habe ich mich auch gefragt, ist die Veränderung gar nicht jetzt bei den also die sind jetzt in ihrem Wesen beide nicht verändert dadurch, aber die Beziehung der beiden, ist die vielleicht eine andere? Und auch da ist vielleicht auch wieder die Wahrheit, wäre es nicht so kitschig, wenn die sich am Ende heulend in den Armen liegen und wir haben uns wiedergefunden durch diese Reise. Also ich glaube, das hätte ich dann auch empfunden als, oh Gott, Hollywood, ne? So, und vielleicht auch too much, too much.
Aber fair enough, dafür gehe ich ins Kino, für solche Geschichten. Nenn mich kitschig, stehe ich zu, aber dafür gehe ich ins Kino.
Ja, das.
Dafür gucke ich solche Filme.
Ja, total, verstehe ich dein Argument. Ich würde auf der Gegenseite argumentieren, wenn ich ein Thema wie Nachfahren von Holocaust-Überlebenden oder auch Holocaust-Nicht-Überlebenden fahren an die Orte und setzen sich damit auseinander, das Thema nehme und dann und dem, mit dem Respekt und der Ernsthaftigkeit und der Wahrheit dahinter entgegentreten möchte als Film. Und das möchte der Film schon, das wäre meine Interpretation. Das dann zu kombinieren mit einem heftig kitschigen Hollywood-Ende im Sinne von Menschen, also legen sich am Ende nicht heulend in den Arm und sagen, seitdem sind wir wieder zusammengeschweißt und alles, alle unsere Konflikte liegen hinter uns. Ich mochte eigentlich das Level des Endes. Das war, wir sind jetzt nicht plötzlich wohnen wir nicht, sind wir jetzt Nachbarn, du ziehst bei mir ein, Benji, und wir kriegen das jetzt hin mit deinen Depressionen und so, nee. Aber das, was ja schon ist, ist, dass Dave am Ende sagt, ich habe dich nicht aufgegeben und ich bin weiter für dich da, auch wenn ich jetzt mit meinem Leben nicht, also unsere Leben sind nicht kompatibel. Und ich kann jetzt auch für dich das alles nicht lösen. Ich kann deine Mental Health Issues nicht lösen. Ich kann nicht für dich rausfinden, wo du hingehörst. Ich kann nicht rausfinden, wer deine Leute sind. Aber ich kann dir sagen, ich bin deine Familie und ich bin hier und ich übernehme jetzt den Part von unserer Großmutter, indem er ihm halt die Ohrfeige verpasst, ne? Also wirklich im Sinne von, ich bin hier, speicher das ab, ne? Weil er ihm ja die ganze Zeit vorwirft, du warst nicht da, du bist nicht da, du kümmerst dich nicht um mich, du bist einfach verschwunden, wie alle anderen auch. Und ob das dazu führen kann, dass Benji aus dieser Reconnection mit seinem Cousin es dann schafft, seine Probleme zu lösen. Das ist alles sehr fein, aber ich finde, dass das passend ist dazu, also zu dem Ton des Films, mit dem er sich mit diesem schweren Thema auseinandersetzt, weißt du? Mhm.
Ja, total interessant, was du sagst.
Es ist eine Interpretation. Und deswegen fand ich das Ende gut. Ich mochte das. Da war ich tatsächlich so, okay, das gefällt mir jetzt, weil ich hatte richtig Schiss davor, dass sie sich am Ende heulend in den Armen liegen und dann ist alles gut, weil sie jetzt hier, ne? Und auch ganz wichtig, diese Ohrfeige, das erzählt Benji Dave vor dem Haus der Großmutter. Mhm. Das heißt, also hätten sie die Reise nicht gemacht und hätten sie vor allem nicht diesen letzten individuellen Besichtigungspunkt gehabt, der halt wirklich nur die beiden verbindet, hätte Benji Dave nie erzählt, dass diese Ohrfeige so wichtig war, dass das dafür steht, dass sie eben ihm, also ob das jetzt super ist mit der Ohrfeige, sei mal dahingestellt, ne? Aber der Ausdruck von, pass auf, du bist mir wichtig und ich möchte, dass du dein Leben in den Griff kriegst, ist jetzt mal so die Interpretation von mir. Das wäre nicht passiert, hätten sie die Reise natürlich nicht dorthin gemacht und genau an diesen Ort. Das heißt, das fand ich dann auch nochmal gut als Verbindung, dass was immer am Ende das Zeichen für eine Verbindung ist, eben auch in diesem Höhepunkt, in dem Höhepunkt für diese beiden Figuren stattfindet. Und jetzt nicht zum Beispiel, was er dann bei diesem Essen erzählt hat, ne? Also wenn er von der Ohrfeige bei dem Essen erzählt hätte, das wäre der falsche Moment gewesen. Also die Wirkung der Ohrfeige hinten wäre nicht so stark gewesen, hätte er es da erzählt. Mhm.
Weißt du, was ich mir für eine Frage gestellt habe beim Schluss? Ja,
bitte. Ich habe jetzt sehr lange geredet. Bitte.
Das würde ich wirklich gerne mit dir diskutieren, weil bei mir haben die Synapsen ganz anders geknallt. Mhm. Ich hatte irgendwie ein ganz anderes eine ganz andere Interpretation.
Oh, spannend, ja.
Und zwar, wie du völlig richtig gesagt hast, der Film beginnt am Flughafen oder endet am Flughafen, ne, die Kreiserzählung. Mhm. Und zu Beginn des Films sehen wir, dass Benji gechillt, also auch ein bisschen melancholisch traurig, aber halt irgendwie gechillt im Sinne von keine Zeitnot am Flughafen sitzt.
Ja.
Während Dave ins Taxi springt, permanent Benji anruft auf dem Handy, da springt immer nur die Mailbox ran und er sagt, ich hoffe wirklich, du bist schon auf dem Weg, weil du weißt, man muss 2 Stunden vorher da sein, klick. Benji, ich hoffe, du bist schon auf dem Weg, ruf mich an, wenn du das hier hörst. Also dieser Cousin Dave versucht permanent Benji zu erreichen. Was wird erzählt? Dass der tierisch Schiss hat, dass der zu spät kommt. Und was erzählt mir das? Das ist ja offensichtlich ein Erfahrungswert.
Ja.
Also Benji scheint ja der Typ zu sein, der immer überall hin zu spät kommt.
Ja.
Und Dave ist ja deswegen auch so mega überrascht, dass Benji schon am Flughafen ist. Mhm. Dass der dem sogar irgendwie einen Joghurt gekauft hat. Also das scheint ja untypisch zu sein für diese Figur, für Benji. Und am Schluss des Films, wenn diese beiden Cousins sich verabschieden, fragt David ja auch so von wegen, kann ich dich noch mit dem Taxi? Komm, ich nehme dich noch ein Stück mit. Und Benji sagt, nö, du, ist okay. Ja, aber was machst du denn? Ja, ich bleib noch ein bisschen hier. Hier? Am Flughafen? Ja, hier gibt's die verrücktesten Leute. Ich bleib einfach noch ein bisschen hier. David und auch ich als Zuschauerin etwas irritiert, aber okay. David geht und Benji setzt sich wieder auf so eine Bank am Flughafen und hat offensichtlich kein Ziel. Und die Frage, die ich mir stelle, ist, hat der auch kein Zuhause? Also wird erzählt, dass der obdachlos ist, dass der keinen festen Wohnsitz hat? Weil warum sollte der sonst so früh am Flughafen sein, wenn doch offensichtlich im Subtext erzählt wird, Benji ist nie pünktlich, Benji muss man immer anrufen. Hey, ich hoffe, du bist schon unterwegs. Warum ist der sonst überpünktlich am Flughafen? Wieso hat der nach der Reise kein Ziel? Wieso hängt der einfach weiter am Flughafen rum? Ich habe mich gefragt, ob der kein Zuhause hat.
Ja, das habe ich mir bei Minute 4 gedacht, ja.
Ach so.
Aber das ist eine Frage, die ich mir aufgeschrieben habe, im Sinne von, ist das klar genug? Also vielleicht liege ich auch falsch mit der Interpretation.
Also bei Minute 4 war es mir so gesehen noch nicht so klar.
Ja, oder halt
aber,
8, oder wer auch immer das passiert.
Am Schluss dann drängte es sich auf, finde ich, die Frage. Drängte sich auf.
Das ist echt eine gute Frage, weil ich habe das genau, also das ist nämlich jetzt spannend. Ich habe das aufgeschrieben als auch Punkt, den ich mit dir besprechen wollte. Genau aus den Gründen. Weil der Einstieg ist natürlich, wir kennen das schon, also man kennt es schon, wenn man jetzt hier schon ein paar Mal Folgen gehört hat. Der Anfang ist Charakterisierung der Figuren. Wie führt man sie ein, damit man versteht, wie die sind?
Ja.
Und David wird sehr klar und straight edge erzählt, weil so, das ist, der ist neurotisch, der kann dann auch nicht, der fühlt sich auch verantwortlich für seinen Cousin und der zerdenkt alles und überplant alles. Und also selbst wenn man sagt, okay, es ist schon gut, wenn er jetzt mal ein bisschen mitdenkt für seinen Cousin, weil er das halt öfter nicht hinkriegt. Die Anzahl der Nachrichten ist halt drüber.
Voll.
So, ich weiß sofort, was das für ein Typ ist, wenn er da reinläuft. Die nächste Aufgabe ist, den Cousin zu charakterisieren. Wenn du da aber jetzt einflechtest, also Benji ist halt eigentlich genau die Person, die bei Dave das auch alles auslöst, ne? Unzuverlässig. Das wird dann auch später immer deutlicher, so mit diesem, ich hab den Joghurt mitgebracht, ne? Aber Dave schmeißt den schon weg, weil er sich schon fragt, wo kommt der her? Dann wird halt auch schon was dazu gesagt, na, da traue ich ihm auch nicht über den Weg.
Wer weiß, wie lange der aus der Kühlkette raus ist, ne? So nach dem Motto.
Genau, so. Dann, dass er so ein bisschen versteckt, diesen Nussmix, den Dave sich gemacht hat, dann unter den Nagel reißt und ihm den dann anbietet, als sei es eigentlich seiner. Ja. Ne, so. Also wir, also ne, schon so, schon klar, wie der durchkommt. Auch ohne Geld und so, alles auf so eine charmante Art. Dann mit der mit der Security-Frau, mit der hat er dann noch einen guten Schnack. Dann lässt er sich das Weed einfach per Post ins Hotel liefern in Warschau. Da habe ich schon gelacht, das fand ich schon sehr lustig. So, das ist alles, okay, alles klar, ich weiß, wer Benji ist. Nur das allererste Mal, dass ich auf ihn treffe, weiß ich das alles noch nicht. Was mir dann gezeigt wird, ist eine Figur, die ja schon seit 2-3 Stunden hier ist. Ich denke dann was, okay, Dave ist zu neurotisch, dass er das bei jemandem macht, bei dem das gar nicht nötig ist. Dave hat nicht mitbekommen, dass Benji sich geändert hat. So, das heißt, in dem Moment der Charakterisierung schiebe ich ein charakterunübliches Verhalten ein. Da ich aber noch nicht weiß, was das normale Verhalten ist, kann ich das in dem Moment nicht lesen. Also bin ich ja erstmal verwirrt, oder? Weil ich war verwirrt. Und dann habe ich nur, weil ich verwirrt bin, daraus geschlossen, vermutlich will mir das hier irgendwas sagen. Und das Einzige, worauf ich jetzt komme, ist, der ist schon 2 Stunden hier, weil er kein Zuhause hat, weil er keinen anderen Ort hat. Also vielleicht hat er ein Zuhause, aber will nicht wieder in den Keller seiner Mutter ziehen, was ja öfter erwähnt wird. Das weiß ich aber auch erst später. Also das ist dann mein Gedanke. Aber es kommt nur aus einer Verwirrung. Und ich weiß nicht, ob Verwirrung gut ist. Also eigentlich sollte man, also das ist jetzt eine größere Frage, aber ist Verwirrung etwas, was man auslösen sollte beim Zuschauenden?
Ja, finde ich unbedingt. Ich bin Fan von Verwirrung, weil das ist vorbeugend für so betreutes Denken. Also Verwirrung ist ja immer, oh, ich bin geistig, das Publikum ist geistig noch dabei.
Das ist richtig.
Weil wenn es eh die ganze Zeit Second Screen-mäßig irgendwie E-Mails checkt, dann ist es auch nicht mehr verwirrt, weil es überhaupt nicht mehr aufmerksam ist und nichts mitbekommt. Ich bin großer Fan von Verwirrung, aber vielleicht nicht zu Beginn bei der Einführung der Charakterisierung der Figuren. Da vielleicht nicht, später schon, aber da nicht.
Das ist eine gute Frage, aber ich bin nämlich auch Verfechterin der Verwirrung.
Mhm.
Und da können wir auch sehr klar also sagen, dass das eine häufige Diskussion ist in den
oh, ja.
Räumen, in denen wir sitzen.
Oh ja.
Dass oft Sorge ist, ob die Zuschauenden denn das jetzt hier alles verstehen.
Mhm.
Und dass meistens dann die Sorge überwiegt, dass doch bitte lieber ein paar Sätze mehr reingeschrieben werden, dass doch bitte bloß klar sein soll. Also Verwirrung wird gar nicht gern gesehen.
Das stimmt leider.
Bei den Geldgebenden, das würde ich jetzt mal so sagen.
Das stimmt
sagen.
Leider, ja.
Und wir kämpfen, also eigentlich ist es oft dann so, dass die Kreativen kämpfen, dass wir Schreibenden kämpfen für Verwirrung ist gut, genau aus dem Grund, den du sagst. Aber hier habe ich halt auch gedacht, so, also ich glaube, das wäre eine Diskussion gewesen, sofort in Besprechungen. Und ich hätte auch, glaube ich, gesagt, man muss zumindest mal kurz vorschieben, wie der eigentlich ist. Was halt auffällt, der sitzt da ja und ist deprimiert.
Mhm.
Also der sitzt da auch die ganze Zeit und ist deprimiert. Und natürlich, also du kannst dann sagen, ja gut, das zeigt mir jetzt ja schon auch, dass das sein Zustand ist. Ne? So, der weiß nicht, wohin mit sich. Wenn ich diese Zeit, während er sozusagen angerufen wird, immer wieder von Dave und man schneidet immer mal wieder zu ihm, wie er da sitzt, wenn man die Zeit genutzt hätte, um zu zeigen, wie der so ist, also, keine Ahnung, leiht sich, fragt irgendwie nebenan auch nach Essen, macht das total charmant, aber dann
ich hätte gern gewusst, wirklich,
Mist.
Woher er den Joghurt hat. Weil ich glaube, den hat er sich von irgendwem, hat er sich geschnorrt.
So, genau, super, mega. Nehmen wir den Joghurt. Hätte ich gern die Story dahinter gesehen. Ne? Läuft neben einer Stewardess her, macht dann, flirtet mit der, ist ein charmanter Typ, hat total viel Selbstbewusstsein und krallt sich dann aber, während die halt den, weiß ich nicht, den Trolley mit dem Essen, das nicht gegessen wurde, irgendwo hinschiebt. Ich denke mir irgendwas aus gerade.
Mhm,
ne? Und er klaut halt zwischendurch hier alles Mögliche vom Wagen. So, dann weiß ich Bescheid, erstens, was für ein Typ der ist und zweitens, dass er offensichtlich in einer Notlage ist.
Mhm.
So, dann ist das schon mal gesetzt. Und dann weiß ich, das ist der Typ. Wenn er danach dann seinem Cousin erzählt, ich war einfach schon seit 2 Stunden hier, man trifft hier die verrücktesten Leute. So.
Mhm.
Ja, dann ist es halt weniger Verwirrung. Du hast immer noch selber den Schluss, ich glaube, der hat kein Zuhause und hat Geldprobleme. Aber da komme ich jetzt wieder zu dem Punkt, den ich vorhin hatte. Was ist eigentlich die Spannung in diesem Film? Was ist hier eigentlich das Problem?
Mhm.
Und der Film wird getragen von allen Fragen zu Benji. Was ist eigentlich Benjis Problem? Wie genau sieht sein Leben gerade aus? Was ist da passiert? Und ich glaube, deshalb ist das schon so früh gesetzt, weil das ist das, was sich ja zieht durch den Film.
Ja.
Weil es ja keinen externen Konflikt gibt. Sowas wie zum Beispiel, huch, wir haben unsere Reisegruppe verloren, sind ohne Geld und Handy jetzt in Polen gestrandet und müssen jetzt hier mal mit den Menschen interagieren.
Ja.
Beispielsweise.
Was sie aber nicht tun, weil sie einfach schwarz fahren und den Zug in die entgegengesetzte Richtung zurücknehmen. Kurz erklärt.
Ja, das war auch gar nicht gut, das wieder so aufzulösen.
Nee.
Da war ich dann auch, genau das.
Nee.
Ja, ich möchte noch kurz sagen, ich bin bei dir, was diese Szene da im Restaurant angeht.
Danke.
In der dann einfach Dave plötzlich alles ausspricht. Und ich habe mir auch das genau aufgeschrieben. Ja, okay, super.
Aha.
Das war jetzt die Spannung bis hierhin, was ist eigentlich los? Und dann sagt Dave das einfach so, weil er nicht mehr kann.
Ja.
Da ist auch nicht genug Druck und Not bei der Figur, dass das jetzt aus ihr rausbricht, außer ich kann jetzt, das war jetzt zufällig der Tropfen mit den Stein, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Und dann habe ich auch noch gedacht, oh, nur weil, während er jetzt auf Toilette ist, und ich habe gedacht, boah, bitte lass den jetzt nicht gleich einfach hinter ihm stehen. Und dann hat er das alles gehört. Wobei vielleicht doch, dann gibt es so eine
Spannung. Ich wollte gerade sagen, das hatte ich mir insgeheim gewünscht.
Ja. Aber das hat mir
passiert aber nicht.
Ja, ist lustig. Aber die hatten die Situation schon mal, als wir Ripley besprochen haben,
ja.
Die Serie Netflix. Man möge reinhören.
Unbedingt. Lohnt sich.
Ja, lohnt sich.
Lohnt sich.
Lohnt sich. Hatten wir auch genau den Moment, dass ich gedacht habe, bitte, bitte lass den jetzt nicht hier in der Tür stehen, während Ripley gerade seine Klamotten anzieht und du so, nee, ich wollte das unbedingt. Da sind wir, das ist Geschmack, ne? Aber in dem Fall habe sogar ich gedacht, wäre vielleicht besser für den Konflikt, für die Spannung dieses Films.
Ja, das muss man einfach mal sagen. Konflikt ist total wichtig. Konflikt ist der Motor des Dramas. Also ohne Konflikt kannst du auch dem Gras beim Wachsen zugucken. Das ist dann ähnlich unterhaltsam, nämlich gar nicht.
Ja. Das Einzige, was ich jetzt sehe, ist, wenn die beiden diese Reise nicht gemacht hätten, dann hätten sie nicht am Ende irgendwann doch mal gesagt, was eigentlich ihr Problem gerade miteinander ist. Und Dave hätte Benji nicht versichern können, ich hab dich wahnsinnig lieb, ich bin da. Auch wenn, ich hoffe, das ist dir jetzt klar. Und ich übernehme jetzt die Rolle von Oma Dory in deinem Leben. Das ist das Einzige, von dem ich das Gefühl habe, das ist die Auswirkung dieser Reise.
Ja.
Und das sind, weiß ich nicht, das ist alles so low stakes. Und man sagt ja, high stakes sind gut. Also
ja.
Muss schon um was gehen.
Richtig.
Also so blöd das klingt, aber wenn man sagt so, ja, aber es geht ja auch nicht so richtig um was. Also auf einer emotionalen Ebene natürlich und was da verhandelt wird, also größer wird es ja nicht. Mhm. Aber irgendwie hat das nicht die Umsetzung gefunden im Handwerk, auf Konfliktführungsebene, auf Figurenebene. Das ist, glaube ich, das so ein Gap.
Haben wir über unsere Zitate eigentlich schon gesprochen?
Nein, du hast meine Gedanken gelesen. Möchtest du deins erklären?
Ja, gerne. This will be a tour about pain. Das sagt James, der Reiseführer, zu Beginn der Reise. Und das ist dann logischerweise auch relativ früh im Film. Und wie gesagt, ne, Zupfbox in Griffweite. Ich war vorbereitet.
Ja.
Und ich war ja auch willens, durch den Schmerz zu warten. Und nochmal ein Film, wo zwei junge Männer oder auch eine ganze Reisegruppe eine sogenannte Holocaust-Tour macht. Also, dass das irgendwie kein Wohlfühlfilm wird, davon war ja auszugehen. Aber dieses, ich sag jetzt mal, Versprechen, was da gegeben wurde, hat sich für mich einfach überhaupt nicht eingelöst. Und this will be a tour about pain, this will be a movie about pain. No, absolutely not. Für mein Empfinden. Habe ich jetzt auch schon in epischer Breite hier ausgewälzt. Das muss ich jetzt nicht alles nochmal wiederholen. Aber ja, also das Zitat ist für mich ein nicht eingehaltenes Versprechen.
Es gibt auch mal die Frage, für wen ist der Film? Und natürlich, jeder Mensch rezipiert einen Film anders.
Das stimmt.
Und wir sind nicht jüdisch.
Das stimmt auch.
Wir sind die Nachfahren des Tätervolkes. Also nur um das einmal einzuwerfen, jeder rezipiert anders und in dem Sinne wäre es für uns ein anderer Film. Wären wir anders. Ne?
So. Das stimmt. Und ich widerspreche auch gar nicht. Ich möchte nur noch einfügen, dass auch wenn man, also das ist doch gerade die Magie des Kinos, des Films, der Serie, des Geschichtenerzählens, dass man einem Rezipienten, einer Rezipientin Gefühle, Emotionen nahe bringen kann durch eine Geschichte, die der Rezipient, die Rezipientin eigentlich in ihrem, seinem normalen Leben nicht fühlen würde. Also das ist doch die Magie, das ist doch quasi das Vehikel, um Leuten klarzumachen, pass mal auf, ich erzähle dir eine Geschichte und danach wirst du verstehen, warum ich mich so fühle. Du wirst das begreifen können durch die Geschichte. Dadurch, dass du dich da hineinversetzen kannst, dass du das mitfühlen kannst, dass du empathisch mit mir auf diese Reise gehst. Also ich kriege Gänsehaut, weil das wünsche ich mir. Und nur, ich sag jetzt mal, weil wir nicht jüdischer Herkunft sind, hätte dieser Film trotzdem leisten müssen oder sollen, dass wir da total mitgehen und das komplett nachempfinden. Im Zweiten Weltkrieg sind Millionen Menschen gestorben. Und es gibt Filme, wo das Schicksal eines einzigen erzählt wird.
Ja.
Und wenn du im Kino sitzt und denkst, das ist einer von Millionen, diese Schwere und diese Dimension kannst du kaum aushalten. Ich bin beinahe auf allen Vieren aus dem Kino gekrochen. So, und das sind die Filme, ey, nochmal, ich kriege Gänsehaut, ich nehme Packungen von Taschentüchern mit, wenn ich mir solche Filme angucke. Und das hat A Real Pain, es tut mir leid, dass ich wieder so wütend werde, aber das hat er leider nicht geschafft, egal ob ich einen jüdischen Background habe oder nicht. Das wäre die Aufgabe dieses Films gewesen. Dafür erzählen wir Geschichten.
Ja, daher verstehe ich ja auch deine Enttäuschung und Wut im Sinne dessen, dass wir wissen, was Film leisten kann.
Ja, Mann.
Und was unser Wunsch ist an den Film. Und deswegen sitzen wir ja auch hier und überlegen, woran hat es gelegen und wo sind die Wo sind die Stellschrauben? Wo hat das Handwerk nicht gesessen? Um genau das zu erzeugen. Ja, das verstehe ich auch. Ja, kann ich dir auch genauso zustimmen.
Dein Zitat?
Ja, mein Zitat. People can't walk around the world being happy all the time. Das sagt Benji im Zug, wenn er diesen emotionalen Ausbruch hat, dass sie da in der ersten Klasse sitzen, in einem Zug, der durch Polen fährt. Und sie sind auf dem Weg hin zu dem Ort, bei dem Majdanek, das Konzentrationslager, liegt. Und diese und er kommt nicht damit klar, dass eben jüdische Vorfahren alle in Zügen, auf denselben Schienen vielleicht sogar, eingefärcht zum Konzentrationslager gebracht wurden. Und dann verschwindet er in die zweite Klasse. Und dann sagt er das zu Dave. People can't walk around the world being happy all the time. Und das ist dieser Ausdruck von, also zum einen konkret auf das, was sie da begreifen wollen, und dass Menschen trotzdem zwischendurch noch Leichtigkeit dann haben auf der Tour, obwohl das an Schwere nicht zu überbieten ist. Was es mit ihm macht, und dass er ja ein hochsensibler Mensch ist und dass er damit nicht klarkommt mit dieser Gleichzeitigkeit, ne? Also, dass du sowohl dich mit der Schwere und mit schweren Emotionen, ich nenne es jetzt mal so, auseinandersetzt und gleichzeitig eben noch eine Leichtigkeit empfinden kannst. Und das haben ja viele Menschen, die dann eben nicht verstehen, es ist so viel Leid in der Welt, es ist so viel Schweres in der Welt, und trotzdem rennen Leute noch rum und lachen und feiern Feste. Und ne? Ich fand das in der Aussage, also für die Figur, total den Kern der Figur, und dann aber eben auch noch universell, dass das ein Kampf ist oder eine Schwierigkeit, mit der die Figur nicht zurande kommt und die wir, glaube ich, aber alle empfinden wie, ne, dann hat man schlechtes Gewissen, weil man denkt, ich kümmere mich nicht genug darum, was in der Welt los ist. Ich habe es heute vielleicht wieder nicht geschafft, die Zeitung aufzuschlagen. Mhm. Und dann habe ich ein schlechtes Gewissen, weil ich heute mich gut fühlen möchte. Also ich konnte das ja nachvollziehen und fand das als Aussage auch noch, also wirklich den Film transzendieren.
You nailed it.
Dann habe ich eigentlich nur noch den kleinen Einwurf, dass die Musik ja Chopin war.
Ja.
Ich glaube, die ganze Zeit.
Die ganze Zeit. Die ganze Zeit.
Die ganze Zeit so. Und da wollte ich dich auch noch kurz fragen, wie dir denn die Entscheidung gefallen hat, dass der ganze Soundtrack
der Chopin komplette ist. Soundtrack.
Ich hätte da wohl
ist Klaviermusik
Meinung?
Von Frédéric Chopin, der ja meines Wissens Pole war, richtig? Also.
Auch
Pole war. Mhm. Eine, also insofern nachvollziehbare Entscheidung. Zu Beginn fand ich das ganz zauberhaft. Dachte, oh, das trifft's aber gut. Also da hatte ich auch mal das Gespür so von, ja, von Atmosphäre. Also zu Beginn fand ich das wirklich gut. Ab der Mitte dachte ich, aha, zieht der das durch? Und am Schluss,
ja, er hat's durchgezogen.
Ich mag Chopin. Also ja, jetzt ich wirklich nichts gegen Chopin. Aber einen Film komplett mit Klaviermusik von Frédéric Chopin zu unterlegen, war für mich, ich kann ja nur für mich sprechen, war für mich wieder zu viel des Guten. Das ist dieses typische, oh, eine Umdrehung zu viel.
Mhm.
Und du so?
Ja, am Anfang dachte ich auch, weiß ich auch nicht, ob ich so ein extrem urbanes heutiges Setting wie die Wartesitze in einer Flughafenhalle schon mal mit Chopin versehen präsentiert bekommen habe. Habe aber schon gedacht, oh, ich glaube, das ist eine Entscheidung für den Rest des Films. Wenn du mit Chopin einsteigst, dann setzt du den Ton. Da kommt jetzt hier nicht mehr, dann musst du eigentlich auch beim Klavier zumindest bleiben. Und das ist eine Also ich frage mich schon, wie dieser Film gewesen wäre, wenn er nicht nur mit Chopin und Klaviermusik unterlegt worden.
Mit einem Hans Zimmer Soundtrack hätte der anders gewirkt.
Ja, dann hätten wir aber auch definitiv dein Hollywood-Ende gehabt, wenn es Hans Zimmer Soundtrack gewesen wäre. Es gibt ja auch was dazwischen. Also man muss ja nicht direkt zu Hans Zimmer gehen. Ne? So. Man kann es ja auch mit ein paar weniger Streichern machen. Also es unterstreicht das, was ich jetzt vielleicht nochmal sagen würde, dass da eben doch noch sehr viel Kopfentscheidung war. Also dieses Gefühl von nicht alles gefühlt in diesem Film, und das ist auch so eine Kopfentscheidung. Ich mache einen Film, der in Polen spielt, und dann nur Chopin, weil der eben ein Elternteil, über einen Elternteil polnisch war. Das ist zu viel Kopf.
Ja.
Ich glaube, das war aber eine Kopfentscheidung und nicht eine aus dem Film heraus. Ich glaube, der Film hätte eine andere Musik gebraucht.
Mein Gott, im Nachhinein denke ich mir ja, weil du gerade Ripley schon angesprochen hast, mein Gott, bin ich dankbar, dass Jesse Eisenberg sich entschieden hat, in Farbe zu drehen und nicht in Schwarz-Weiß. Ich glaube, das hätte mir völlig einen Stecker gezogen.
Ja.
Ich sehe förmlich, wie du darüber nachdenkst, ob Schwarz-Weiß nicht eine gute Entscheidung für diesen Film gewesen wäre.
Nein. Ich habe mich kurz gefragt, was ist die Kopfentscheidung? Welche Kopfbegründung kann ich nehmen, um Schwarz-Weiß, um den Film in Schwarz-Weiß zu drehen? Ich glaube, es gibt keine. Oh, man hätte einen Christopher Nolan Oppenheimer-Move machen können. Der wollte ja auch in Oppenheimer ganz smart sein. Entschuldigung, aber das ist, da rege ich mich auf immer. Kurze Sidequest hier.
Oh, bitte, 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 bitte.
Ich spoiler hier nicht, worum es geht.
Doch, mach doch. Wir sind doch kein spoilerfreier Podcast.
Ja, aber Oppenheimer hatten wir nicht angekündigt. Deswegen, ich verrate euch nicht, wie das alles ausgeht, aber ich würde sagen, ihr wisst es eh. Es ist ja Geschichte. Christopher Nolan wollte, glaube ich, wieder sehr smart sein oder was Innovatives machen und hat sich entschieden, die Vergangenheit in Farbe zu zeigen und zu drehen und die Jetztzeit. Ne, es gibt quasi eine Gegenwartszeit, die immer noch nicht die Gegenwart ist, sondern 60er Jahre, glaube ich, aber trotzdem, die quasi als Jetztzeit gilt, als Gegenwart, die hat er in Schwarz-Weiß gefilmt und alles, und von dort springt man in die Vergangenheit und die Vergangenheit ist dann in Farbe.
Mhm.
Das sollte, glaube ich, irgendwas bedeuten, und ich mache es mal andersrum. Ich fand es irre verkopft, es hat mich gar nicht abgeholt, der Move. Und jetzt habe ich mich gefragt, ob man hier sowas Ähnliches auch hätte machen können, ne? So, also, dass wann immer er die Orte besucht werden, macht man Farbe, um zu sagen, hier, das ist immer noch, also es sollte heute noch auf uns wirken. Und wenn sie dann nicht an den Städten sind, sondern nur in so einer, im Hotel, dann machst du Schwarz-Weiß,
oh, wow.
Weil hier ist alles numb und hier ist quasi, du betäubst dich mit Social Media und keine Ahnung und du fühlst quasi
Lisa,
nicht.
Das ist so. Voll die gute Idee, weil du
jetzt
hast
sag es nicht,
so, nein, aber du hast es eh, nein, ernsthaft jetzt. Das ist ja überhaupt nicht ironisch, weil du es eben auch schon angesprochen hast, ne? Also wenn man sagt, die Gegenwart ist irgendwie trist und grau und Benjis Inneres ist ja auch irgendwie trist und grau.
Ja, super.
Beziehungsweise
super,
der ist
natürlich
ja auch entweder schwarz oder weiß, ne? Der ist ja entweder der Clown und der Entertainer oder er ist depressiv.
Aber fühlt ja eigentlich, ja, okay. Ja,
und wenn die dann im Konzentrationslager sind und die Überreste von diesem Zyklon B, dieses
und dann
Blau,
so Blau
an den
von der
Wänden Uder.
Jetzt krieg ich Gänsehaut. Jetzt,
wow.
jetzt fängt es an zu wirken. Oh, sehr, richtig gut. Ja, da habe ich noch gar nicht dran gedacht, dass ja dann auch das Zyklon B Blau natürlich noch viel mehr wirkt.
Ja.
Ja. Guck, das war quasi jetzt ich habe versucht, über den Kopf zu kommen. Wie könnte er sich begründen? Aber siehe da, das hat eine emotionale Wirkung jetzt. Super. Ich hatte quasi den Kopfweg rein und du hast jetzt daraus aber die emotionale Wirkung gemerkt. Also du hast sie gemerkt. Richtig gut. Ja, so. Zumindest sieht man, wie unser Job funktioniert und wie unsere Gehirne funktionieren.
Ja.
Ich hoffe, das war ein guter Einblick. Ich habe nichts mehr jetzt.
Ich auch nicht.
Zu sagen zu dem Film. Ich wollte mit Chopin enden.
Ja.
Ja. Dann danke fürs Zuhören bei dieser Folge. Wir kommen natürlich wieder in 2 Wochen.
Oh ja.
Mit einer weiteren und ich sag mal so, wir sind ganz woanders jetzt im Schrauben.
Ja.
Aber das ist auch, das ist dieser Podcast. Hier wird alles Genre, quer durch alle Genres geschaut. Und zwar gucken wir was an. Es ist tatsächlich, wir lösen tatsächlich ein Versprechen ein.
Ja.
Von der ersten Staffel.
Korrekt. In 2 Wochen, ich freue mich jetzt schon, sprechen wir über Endgame.
Avengers. Yes. So, ja, hatten wir angekündigt in der ersten Staffel, weil da haben wir Iron Man, den ersten Iron Man geguckt. Und jetzt machen wir sozusagen die Sache.
Die Klammer zu.
Die Klammer zu, genau. Ich wollte sagen, die Buchstütze ran, aber das ist ja auch gar nicht richtig.
Auch ein schönes
andere,
Bild.
Ja, also im Sinne dessen, von einer Buchstütze Iron Man zur anderen Buchstütze Avengers. Aber sagen wir mal, Klammer ist auch, ist das schöner. Genau, deswegen schauen wir jetzt Avengers Endgame. Ich kann schon mal spoilern, ich bin dafür zweimal im Kino gewesen damals.
Oh, wow. Das so. Klingt vielversprechend.
So, ja, einfach, dass ich mal sage, ob ich den vielleicht gemocht habe. Weil du das sonst ja gerne immer schon sofort nicht mehr an dich halten kannst.
Ja, das stimmt leider.
Ja, den habe ich wohl zweimal gesehen.
Wow.
Mhm.
Wow. Ihr dürft gespannt sein. In zwei Wochen sprechen Lisa und ich über Endgame. Und ich habe das Gefühl, es könnte unterhaltsam werden. Schaltet wieder ein, hört rein. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Bleibt uns treu.
Genau.
Ihr könnt auch gerne mal bei diesen ganzen Podcatchern, gebt doch einfach mal 5 Sterne.
Ja.
Oder schreibt einen positiven Kommentar. Da würden wir uns irrsinnig drüber freuen. Macht das doch mal bitte.
Das wäre schön. Da würden wir uns freuen. Und wenn euch was stört, schreibt uns eine Mail.
Genau.
Wir sind zu erreichen über unsere E-Mail-Adresse, die steht in den Shownotes, oder über Instagram. Unsere Accounts sind auch dort verlinkt.
Genau.
Ja, lass uns das doch so machen. Finden wir schön.
Ja.
Also vielen Dank, wenn ihr Sterne verteilt. Und dann freuen wir uns, wenn ihr in 2 Wochen wieder dabei seid. Wenn es heißt, schon gesehen. Macht es gut.
Bis dahin, bleibt gesund. Tschüss.
Tschüss.